So, schauen wir auch mal, ob alles läuft. Wunderbar. Ja, schwieriges Thema, Zweifel. Und ehrlich gesagt, habe ich bezweifelt, dass dieser Gottesdienst so wie jetzt stattfindet. Ist es das richtige Thema? Was kann ich schon dazu sagen? Hier gibt es doch viel mehr, mit viel mehr Lebenserfahrung. Warum sollte ich denn predigen? Und warum sollte ich das Thema ansprechen, wenn es in der Bibelstunde vor 2 Wochen dran kam? Und dann war die Vorbereitung auch nicht so wie geplant. Und jetzt bin ich trotzdem hier und ihr seid da. Danke. Habt ihr was gemerkt? Die Zweifel, die ich jetzt so gerade geschildert habe, sie waren und sind spätestens in 20 Minuten ganz, ganz klein und unbedeutend. Dann sind die Tatsachen sowieso nicht mehr zu ändern, egal wie es gelaufen ist. Das bedeutet wohl, dass es so kleine Alltagszweifel gibt, für die sich immer nach und nach eine Lösung findet. Sie begegnen uns so oft. War das die richtige Entscheidung? Was soll ich machen? Kann ich das überhaupt? Oder von mir weg betrachtet, schafft der oder diejenige das? Hält die Beziehung? Ist das gut für ihn oder sie? Oft genug verblassen solche Zweifel, wenn die Zeit vorüberzieht. Das ist das, was auch viele Ältere sagen. Und oft genug vergessen wir Gott, wenn wir in diesen Zweifeln stecken. Wenn wir in unseren Gedanken, wenn sie uns umkreisen, wenn es immer wieder sich im Kreis dreht und die Zweifel langsam zu einer riesigen Situation werden, zu einem riesigen Berg von Verzweiflung. Wenn man sich alleine fühlt, dann, glaube ich, spricht Gott in diese Situation hinein und will uns auch immer wieder in biblischen Texten darauf vorbereiten. Im Petrusbrief steht, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich glaube, oft vermischen sich Zweifel und Sorgen. Ich glaube, manchmal kann man es auch nicht so richtig unterscheiden. Und ich glaube, dann ist es ratsam, nach außen zu gehen. Dass man gemeinsam mit Menschen und Gott aus diesem Loch von Verzweiflung kommt. Weil ich glaube, dass kein Mensch ganz alleine vor einem riesigen Berg von Problemen steht, auch wenn er sich in dem Moment so vorkommt. Ja, nun aber zum Thema, das wir auf den Karten hatten, das Wort Zweifel. Und ich habe den Bibelserver, das ist eine Internetseite, wo man verschiedene Bibelübersetzungen lesen kann, habe ich als Suchmaschine benutzt. Habe das Wort Zweifel eingegeben, Neues Testament komplett genommen und war ehrlich etwas enttäuscht. Da kommen erstmal die 2 Verse, beziehungsweise es kommen gleich noch mehr, aber 2, die verurteilen sehr klar Zweifel. Die sagen in Römer, wer aber zweifelt und dennoch ist, der ist schon verurteilt, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Es geht zwar ums Abendmahl, aber so aus dem Text gerissen ist das richtig hart. Was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Wie viel von euch kommt nicht aus dem Glauben? Ich glaube, das passiert schon mal. Oder Jakobus, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und aufgepeitscht wird. Ich glaube, wenn man verzweifelt ist, sind das richtig harte Worte. Wenn man sagt, ja, wirklich wertvoll ist es nicht, ermutigend auch nicht. Dann gab es ganz viele neutrale Stellen. Ich habe jetzt 6 gesucht, gerade die in den Evangelien doppeln sich durch die verschiedenen Übersetzungen. Da steht zum Beispiel, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr solches nicht allein mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, Heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Hat jemand von euch schon mal einen Berg versetzt? Also hoffentlich, also es wäre toll, aber zumindest waren es für mich immer nur Berge, die im Kopf waren. Die restlichen Verse sind so, naja, neutral, ohne den Zusammenhang, nicht immer so richtig bedeutungsvoll. Denn in der Apostelgeschichte finde ich auch noch schön, das geht da um Petrus. Der Geist aber sprach zu mir, ich sollte mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch diese 6 Brüder und wir gingen in das Haus des Mannes. Das heißt, das war so eine Ermutigung. Du sollst nicht zweifeln, geh mal mit und es kommen auch ein paar Menschen mit. Ernüchternd war dann, es gibt einen einzigen tröstenden Vers. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Kurz und bündig. Bilanz ist eher erschreckend. Ein tröstendes Zitat, 2 verurteilende, 6 eher neutrale. Doppelung natürlich gestrichen. Dürfen wir also zweifeln? Dürfen wir nicht zweifeln? Paulus und Jakobus liest sich so, als dürfte man nicht zweifeln. Aber wer ist sich immer sicher? Eben hatten wir diesen Glaubensbekenntnis-Selbsttest. Ich glaube nicht, oder vielleicht ist es später in der Diskussion rumgekommen, dass hier alle ein Glaube ich und zwar voll und ganz eingetragen haben. Wer das hat, der ist unglaublich wertvoll, weil er dient als Fels, an dem man sich orientieren kann. Und wenn er als Fels dient, dann hat er die Rolle, die anderen nicht zu verurteilen, weil sie zweifeln, sondern sich zu erbarmen, mit ihnen zu beten, sie zu begleiten, wo sie Zweifel haben, wo es so große Zweifel im Glauben gibt, dass man nicht mehr weiß, ob man glauben möchte. Und jetzt mal auf den Fels zurückgehend. Wir hatten schon das Thema, wer von euch hat schon Berge versetzt? Vielleicht so einen kleinen Staudamm in die Bäche? Oder ja, vielleicht nur so einen ganz kleinen. Jesus will, glaube ich, in dem Vers nur zeigen, wie groß die Kraft des Glaubens sein kann. Aber trotzdem bleibt man in schlechten Zeiten mit dem Gefühl zurück, nicht genug zu glauben. Glaube ich genug? Gibt es zu wenig Glauben? Oder in der Vorbereitung kam eine ganz interessante Frage auf, die vielleicht jeder sich schon mal gestellt hat. Wenn es einen Gott gibt und dieser Gott das ganze Universum geschaffen hat, warum sollte er sich für mich persönlich interessieren? Für meinen Schnupfen oder für meine Kopfschmerzen, für meine Sorgen? Hat er denn gar nichts Besseres zu tun? Es gibt Kriege, Hunger, Krankheit, Verzweiflung auf der Erde. Und wer weiß, ob sonst wo noch im Universum. Warum sollte ein Mensch einem Gott wichtig sein, einem großen, allmächtigen Gott? Und doch gibt es ein mutmachendes Beispiel. Ich glaube, ich blende gleich noch die Backup-Folie ein. Leonie hat den Text eben gelesen von einem Jünger, der zweifelt. Und ich finde, der Text gibt indirekt auf genau solche Fragen eine Antwort. Das Erste, was kommt, wir dürfen zweifeln. Wenn Thomas an dem zweifeln darf, was seine Freunde ihm erzählen, warum sollte ich es nicht tun? Im Gegensatz zu ihm habe ich das Leben von Jesus gar nicht gesehen. Und von der Auferstehung habe ich nicht von einem Freund erfahren, sondern es lagen Generationen von Menschen dazwischen. Wenn Thomas sagt, ich glaube erst, wenn ich Jesus sehen und fühlen kann, warum sollte es mir verboten sein, dasselbe zu tun? Das Besondere ist ja eigentlich, wie Gott damit umgeht, dass Jesus von den Fragen weiß und dass er sie ernst nimmt. Zunächst einmal, dass Jesus überhaupt noch einmal wiederkommt und sich zeigt. Man kann ja so einen Zweifel auch einfach links liegen lassen. Zweifel unerwünscht, so wie es heute in ganz, ganz vielen Dingen der Fall ist. Wenn man nicht hinterfragen soll, sondern jeder, der Kritik äußert, früher oder später geht oder gegangen wird. In Beziehungen, in Vereinen oder auf der Arbeit. Nein, hier ist es anders. Die Zweifel werden gehört und ernst genommen. Und Gott kümmert sich persönlich darum. Zweifel sind Chefsache. Er hätte ja auch einige Jünger abordnen können, um Thomas zu überzeugen. Oder einen Engel schicken. Aber nein, Jesus kommt selber und fordert Thomas dazu auf, sich wirklich intensiv mit seinem Zweifel zu beschäftigen. Und das bedeutet nicht nur, Jesus zu sehen und zu hören, sondern auch zu fühlen. So wie kleine und große Kinder immer alles begreifen müssen. Wir waren uns eigentlich einig, dass viele Menschen genau das brauchen. Dass es viel, viel einfacher ist, etwas zu verstehen, wenn man nicht nur davon hört, sondern es zumindest sieht oder besser, wenn man etwas selber macht. Und wenn man mit eigenen Händen begreift, was gemeint ist. Thomas wird dazu aufgefordert, die Auferstehung anzufassen. Ich glaube, jetzt gehe ich mal weiter. Ja, das ist das Bild von Caravaggio, das es dazu gibt, Thomas den Zweifler. Und er stellt das hier dar, und man sieht, ja, er greift so richtig rein, um mal zu fühlen, was da so passiert. Jesus lässt es zu. Das ist ziemlich intim. Ich weiß nicht, manchmal finde ich es ein bisschen nicht lecker. Aber das Interessante ist, da stehen noch zwei Jünger. Und die gucken auch ganz genau, was passiert. Und das heißt, nicht nur Thomas hat gezweifelt, sondern noch mehr. Und ich glaube, wenn einem die Zweifel genommen werden, dann kann das auch vielen anderen helfen. Gehen wir mal zurück. Ja, Jesus erfüllt hier die Bedingungen von Thomas. Wenn wir also Bedingungen an Gott stellen, kann es passieren, dass diese erfüllt werden. Die Frage ist, reicht uns das? Wenn Jesus jetzt hier reinkommt, sagen wir, auch wir zweifeln an der Auferstehung. Ich weiß nicht, könnt ihr euch da immer sicher sein, dass wir auferstehen oder dass Jesus auferstanden ist? Wenn Jesus uns aufforderte, ihn anzufassen, wärt ihr da am nächsten Tag noch sicher, ob das nicht ein völlig merkwürdiger Traum war? Oder vielleicht für uns lebensnäher, wenn er hier reinkommen würde und kleine und große Krankheiten heilte, würden wir am nächsten Tag nicht wieder zweifeln? Nur weil unsere Bedingungen erfüllt sind, heißt das nicht, dass wir alles so wahrnehmen. Für mich gehört da etwas dazu, wie auch in persönlichen Beziehungen, nämlich unsere persönliche Bereitschaft zu vertrauen. Wenn dieser Satz, ich glaube nur wenn, beantwortet wird, egal ob visuell, auditiv oder fühlbar, dann muss trotzdem noch etwas in uns passieren. Etwas, das uns glauben lässt. Wenn eine Beziehung beschädigt ist, braucht es Zeit, bis Vertrauen wieder wächst. Und die Saat, die durch eine Zusage gelegt wurde, muss gehegt und gepflegt werden, bis wirklich eine feste Verbindung entsteht. Und ich glaube, im Glauben ist das eben auch so. Gott kommt uns entgegen, wie auch Thomas. Er legt eine Saat in uns, wenn wir zweifeln. Und ich glaube, da er alle Möglichkeiten hat, hat er sowohl Zeit, sich um die großen Probleme der Welt, als auch um meinen Schnupfen, als auch um meine Zweifel zu kümmern. Aber wenn er unsere Bedingungen erfüllt hat, braucht das Raum und Zeit, um aufzugehen und zu wachsen. Bei Rückschlägen kommt er uns immer wieder entgegen, gießt mal, macht das wieder schön. Und er hilft, dass es wächst. Er hat versprochen, uns nie fallen zu lassen. Und wer sagt eigentlich, dass Thomas nur einmal gezweifelt hat? Dass das nicht später immer wieder in seinem Kopf rumhämmerte? Oder wenn ich jetzt ganz am Ende von der Predigt eine andere Person erwähnen darf. Wie oft erlebt Petrus eigentlich Rückschläge? So spontan fallen mir zwei ein. Einmal, dass er auf dem See nicht weitergehen konnte, plötzlich unterging. Und die Frage gestellt wurde, warum hast du gezweifelt? Aber auch da kommt Jesus ihm entgegen. Oder als Petrus Jesus versprach, ihn nie zu verlassen. Und 24 Stunden später war alles ganz anders. Konnte er das Versprechen nicht halten. Aber Jesus vergibt ihm, er kommt ihn immer wieder. Und ich denke, das macht die Sache irgendwie rund. Ich möchte sagen, dass Zweifel erlaubt sind, dass wir das ruhig dürfen, dass wir darin nicht allein sind, aber dass Gott eben uns darin entgegenkommen möchte und dass er das schon im Alten Testament gesagt hat. Er sagte, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Amen.